Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Dieses Mal spricht unser langjähriger Brasilien-Missionar Dieter Steiger zu Ihnen über das Thema Jesus Christus, dein Heiland, Herr und König. Möge der Herr Sie ganz reichlich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Jesus Christus, dein Heiland, Herr und König. Eigentlich geht es etwas heute Morgen um die erste und die zweite Ankunft Jesu Christi. Erst und zweite kommen. Wir nehmen die modernen Mittel in Anspruch. Wir arbeiten also auch im Internet. Und wir erhalten immer weniger Briefe und dafür immer mehr E-Mails. E-Mail, das wissen alle die, die das benutzen. Da kann man so schön eine kurze Frage stellen und dann kann man genauso ganz einfach antworten. Da braucht man nicht mehr so wie bei einem Brief eine feierliche Einleitung und einen Abschluss und all das und eine Unterschrift. Da gibt man eine Antwort und demjenigen, der gefragt hat, dem ist irgendwie wieder weitergeholfen. Und er hat kürzlich, damit möchte ich anfangen, ist auch ein typischer Name, Maria José, das ist eine Maria Josef, aber es ist eine Frau oder ein Fräulein. Die hat sich gemeldet, sie gehört zur katholischen, charismatischen Bewegung in Brasilien und schrieb ihre Stellungnahme, nachdem ich sie etwas evangelisierte oder ihr versucht ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was wirklich los ist. Und da schrieb sie Folgendes, und das ist typisch, sie hat geschrieben, wer den Willen des Vaters tut, also wer den Willen, die 10 Gebote erfüllt, wie Jesus es tat, richtig, Jesus hat es getan. Und nicht nur redet, dieser rettet sich. Wenn ihr jetzt gut hingehört habt, dann merkt ihr, dass das eine ganz falsche Grundlage ist. Ich hoffe, niemand sitzt hier, der so denkt. Aber es kann leicht sein, dass wir doch so denken. Denn es steckt ja tief in uns drin, die Religion. Was hat der Kerkermeister damals gefragt? Wir überlesen das so schnell. Was hat er gefragt da in Philippi? Liebe Herren, was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich machen? Oder der reiche Jüngling, was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Was soll ich noch tun? Was fehlt noch? Ich tue ja schon so viel. Aber das Evangelium ist ja so ganz anders. Das Evangelium ist für solche, die einfach die Hände aufhalten und sich beschenken lassen. Die sich beschenken lassen. Das Evangelium. Es war ungefähr in der gleichen Zeit, da musste ich zu einem Spezialisten, zum Arzt und im Wartezimmer, da hat man ja Gelegenheit, da gab ich ein Traktat weiter an einen älteren Herrn. Und er hat dann prompt, als er das Traktat bekam, da fing der an zu sagen, ja, Religion ist gut und ich streng mich auch an. Ach, ich könnte euch noch einige sagen, was der gesagt hat, aber das war genau das Gleiche. Brasilien ist ja nach der Einwohnerzahl das größte katholische Land. Das wisst ihr vielleicht nicht, das größte katholische Land. Also man rechnet ja ungefähr 80% der Bevölkerung sind Katholiken, wenn sie auch nur dem Namen nach Katholiken sind und sie sind die meisten sehr offen für das Evangelium, aber es ist eben doch das größte katholische Land. Aber dass wir das doch heute Morgen als erstes wieder ganz neu vor Augen haben, ganz neu sehen. Ich habe dieser Maria José geantwortet da, Römer 3, 10 bis 28, das sind ja all diese Verse, da ist auch nicht einer, der Gutes tue. Nicht einer. Alle sind sich vor Gott schuldig. Alle sitzen vor Gott auf der Anklagebank. Alle, ohne Ausnahme. Die ganz Religiösen und die überhaupt nicht Religiösen. Alle sitzen vor Gott auf der Anklagebank. Und das hat ja Luther ergriffen, den 28. Vers. Die Rechtfertigung geschieht nicht aus den Werken, sondern, er hat er noch allein hinzugefügt, ja. Aber einfach, die Rechtfertigung geschieht aus Glauben. Was heißt Glauben? Dass ich mit leeren Händen annehme. Dass ich als Kranker zum Arzt gehe, wie es der Jesus selber sagt. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und er ruft die Sünder zur Buße. Und ich hoffe doch, dass wir alle einmal erkannt haben, dass wir nicht bestehen können mit dem, was wir tun. Allem Religiösen tun. sondern wir dürfen ganz einfach, wie wir es heute Morgen wieder gehört haben, Jesus Christus, der einzige Name, dass wir ihn in unser persönliches Leben, in unser Herz aufnehmen. Das habe ich schon vor Jahrzehnten getan und bereue es bis heute nicht. Ich denke, die allermeisten haben den Schritt getan. Vielleicht sind noch solche unter uns, die es noch nicht getan haben, die noch dieser Maria José gleichen, obwohl sie zur katholischen, charismatischen Bewegung gehört und manchmal sogar singen sie die gleichen Lieder. Aber man muss doch denken, katholisch ist eben katholisch. Und das ist eben die falsche Lehre. Niemand wird durch die Werke vor Gott gerecht. Es geht auch nicht so, dass ich erst mich anstrenge ein Stück weit und die Leiter etwas hochklettere, so einige Stufen. Und was dann noch fehlt, das gibt mir Gott noch hinzu. Das denken ja viele. Ob es jetzt von den anderen Heiligen sind, sagt die katholische Kirche, oder ob es dann die Gnade Jesu ist. So geht es nicht, so geht es nicht. Wir sind ganz unten, ganz unten. Und dann bekommen wir alles. Vergebung, ewiges Leben, alles, was wir brauchen, um dann gute Werke zu tun. Nun ja, das ist ein anderes Thema. Als der Jesus damals auf dem Eselsfüllen in Jerusalem Einzug hielt, erfüllte sich die Prophetie Sacharja 9,9, wo es heißt, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Im Bibellexikon heißt es ja, das habt ihr von hier schon gehört, irgendwann, weiß ich noch, von den Kassetten wurde ja hier mal gesprochen, auch darüber. Aber ich möchte nur kurz daran erinnern, das war also nichts Besonderes in dem Sinn damals, sondern königliche und vornehme Persönlichkeiten, heißt es im Bibellexikon, ritten zu friedlichen Anlässen auf Eseln. Zu friedlichen Anlässen. Nachher werden wir noch sehen, ein Streitross, das ist dann etwas ganz anderes, ja. Und die Propheten des Alten Bundes, die ja einige Jahrhunderte vorher geweissagt haben, das erste und zweite Kommen Jesu, die haben oft den Zeitabschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu nicht gesehen. Das Tal dazwischen. Sie sahen alles in einem. Und doch trennen jetzt schon bald 2000 Jahre das erste und das zweite Kommen Jesu, diese beiden Ereignisse. Nun, die Juden mussten sich damals entscheiden, als der Jesus auf dem Eselsfüllen, auf dem noch nie jemand gesessen hatte, in Jerusalem Einzug hielt. Es ist gut, dass wir beachten, der Prophet, der sagt eben nicht, siehe, euer König kommt zu euch, sondern er sagt ganz persönlich, auch heute Morgen gilt das jedem Einzelnen, sagt er, dein und dir, siehe, dein König kommt zu dir. So ganz persönlich. Diese Propheten, die haben evangelisiert, schon damals. Aber was heißt es von dem Volk? Von dem Volk heißt es in Johannes 12, in diesem Zusammenhang, in Johannes 12, Vers 37, und obwohl Jesus Christus solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Welches Zeichen hat er denn getan? Unmittelbar vorher, wenige Tage vorher, da hat er in Bethanien den Lazarus, der schon 4 Tage im Grab lag, auferweckt. Den Bruder der Martha und der Maria da in Bethanien hat er auferweckt. Ein gewaltiges Zeichen. Er hat 3 Tote auferweckt und einer war dieser Lazarus. Und dann heißt es, obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Deswegen, Bruder, Schwester, sehne dich nicht nach Zeichen. Sehne dich nicht so sehr nach Wundern und nach allen möglichen Gebetserhörungen. Oft bringt uns das vom Herrn Jesus weg, anstatt näher zu ihm. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Also zuerst riefen sie ja eigentlich, als er da in Jerusalem einzog, riefen die Juden Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn. Das haben sie zuerst gerufen. Stand in ihrer Bibel. Ja, kann man ja lesen in Psalm 118, 25 und 26. Aber schon wenige Stunden später, schon kurze Zeit später, was riefen sie da? Da riefen sie, lass ihn kreuzigen. Welch ein Umschwung. Sie erlebten in gewisser Beziehung auch eine Enttäuschung. Das war dieselbe Enttäuschung, wie auch seine Jünger sie erlebt haben. Ich will es euch vorlesen. Was heißt denn von den Jüngern in dem Zusammenhang da, des Einzuges ihres Herrn auf dem Eselsfüllen in Jerusalem? Da heißt es, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Das ist vielleicht ganz tröstlich auch für uns. Die Jünger haben zuerst vieles nicht verstanden. Allerdings hatten sie auch noch nicht, damals noch nicht, den Heiligen Geist. Den bekamen sie erst. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Und ich zitiere noch einmal die Emmaus-Jünger. Die sagten zum Herrn Jesus, den sie immer noch nicht erkannt hatten, wir aber hofften, er sei es, den sie da gekreuzigt hatten, den sie da Propheten nannten vorher, der Israel erlösen werde. Wir aber hofften auf Israels Befreiung. Sie hofften, genauso wie die Juden, auf einen Messias, der sie jetzt endlich vom Joch der Römer befreien würde. Ich meine, wir können uns das sicher gar nicht vorstellen, was das heißt, wenn ein Volk besetzt ist, unter Besatzung. Ich weiß noch gut, wie das uns ging da nach dem Krieg. Ich war damals noch ein Kind. 1945 bis 1948, so ungefähr, da waren wir französisch besetzt. Was das heißt? Da hat man nur eine Sehnsucht, besonders die Erwachsenen, doch wieder politische Freiheit, äußere Freiheit. Das erhofften die Jünger und sicher die Juden alle. Das erhofften sie von Jesus Christus. Aber wir wissen es doch heute Morgen. Er hat ja eine viel größere, viel umfassendere Befreiung vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde, er hat uns befreit von der Welt, er hat uns befreit von dem Tod, vom Todesgrauen, von dem ewigen Tod. Er hat uns befreit auch von Satan, von der Macht Satans, welch eine viel größere, viel herrlichere, viel umfassendere, weltumspannende, alle Menschen erfassende Befreiung, die der Jesus vollbracht hat. Ja, und dennoch kam er damals als König. Das ist ja unser Thema. Jesus Christus, dein Heiland, Herr und König. Ich möchte euch zwei ganz einfache Beispiele aufzeigen, die wir gut kennen, die uns aber zeigen, er war König, ganz bestimmt. Er war Heiland und König. Er war Heiland und Herr. Zum Beispiel bei der Gefangennahme, der Jesus gefangen genommen wurde, hat ja der Petrus, war das einzige Schwert, was seine Jünger hatten, der Petrus immer vorne dran, der hatte auch das Schwert, das hat er gezogen. Wir wissen ja, was er damit getan hat. Und dann hat der Jesus zwei Dinge zu ihm gesagt. Unter anderem hat er zu ihm gesagt, oder meinst du, Petrus, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? König. Nur ein Wort und es wären wie viele Engel da gewesen? Das ist eine ungeheure Zahl. Können wir uns gar nicht vorstellen. Eine römische Legion umfasste damals zwischen 4.000 bis 6.000 Mann. Ich habe die niedrige Zahl genommen, dann wären also gerade 48.000 Engel erschienen. Hätte wohl gelangt, um den Herrn Jesus zu befreien, ganz bestimmt. Wir lesen das oft so einfach drüber weg. Jesus, Heiland, Herr und König. Er war König, aber hat das nicht getan. Warum nicht? Um uns zu erlösen, das wissen wir ja gut, das haben wir schon oft gehört. Also das ist das erste Beispiel. Jesus Christus, damals auch König. Und dann das zweite, bei dem Verhör durch Pilatus. Da hat der Pilatus gefragt, wie man jeden fragt, den man da festnimmt und vor ihn bringt. Den hat er gefragt, was hast du getan? War sehr kurz. Was hast du gemacht? Was hast du verbrochen? Was ist deine Schuld? Ja, ein Schuldbekenntnis. Der Jesus hat ihm gar keine Antwort gegeben. Was hast du getan? Hat ihm gar nicht beantwortet. Ja, was hatte Jesus getan? Nie eine Sünde. Soll er ihm das sagen? Er hat ihm ganz anders geantwortet. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Der Pilatus hat das nicht recht begriffen damals. Oder? Und wenn wir nur ein wenig darüber nachdenken, das Römische Reich, das Imperium Romanum, in dem der Pilatus lebte, mit all dieser Korruption, und es ist ja auch später total untergegangen, verschwunden aus der Geschichte, und dann das Reich Jesu Christi, ein ganz anderes Reich. Wir dürfen doch heute Morgen sagen, Herr, hab Dank, dass ich versetzt wurde vom Reich Satans in das Reich des lieben Sohnes, in das Reich Jesu Christi. Da gibt es hier nur freiwillige Unterwerfung. In der Zeit leben wir, der freiwilligen Unterwerfung. Niemand ist gezwungen, ein Christ zu werden. Niemand ist gezwungen, das ewige Leben zu ergreifen. Niemand ist zum Glauben gezwungen. Niemand. Freiwillige, völlig freiwillige. Also hat Gott die Welt geliebt. Liebe zwingt niemand. Freiwillige Unterwerfung und Wiedergeburt von oben, sich bekehren von der Gewalt Satans zu Gott. Das sind so kurz, könnte man auch viele Kennzeichen sagen, dieses ganz anderen Reiches. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Also dennoch ein König. Ja, natürlich ist er ein König. Ein König dieses ewigen Reiches, dieses damals noch unsichtbaren Reiches. Wenn er wiederkommt, dann wird er sein Reich aufrichten. Das beten wir am Vater unser, dein Reich komme. Aber ihr Lieben, jetzt wollen wir ein wenig weiterfahren und diese beiden Bezeichnungen, nämlich Heiland, Herr und König, im Buch der Offenbarung werden sie uns einmal in wenigen Versen ganz kompakt zusammen genannt, nämlich in Offenbarung 5, Vers 5 und 6. Damals ging es ja darum, der Johannes sieht in den Thronsaal. Er sieht den Thron Gottes und er sieht da auch diese Schriftrolle mit den sieben Siegeln, diese Buchrolle, sagen wir heute, war eigentlich eine Schriftrolle. Bücher in unserem Sinne gab es damals noch nicht. Diese Buchrolle mit den sieben Siegeln und niemand wurde gefunden, diese sieben Siegeln zu öffnen, also die Weltgeschichte zum Ende zu führen. Darum ging es ja in diesen sieben Siegeln. Darum geht es ja im Buch der Offenbarung. Das Buch, was die Vollendung zeigt, wie alles zu Ende geht, herrlich zu Ende geht. Und da heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Johannes fing an zu weinen. So ergriffen war er damals bei dieser Schau, die er hatte. Siehe, es hat überwunden, jetzt kommt die erste Bezeichnung unseres Herrn Jesu, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel, Jesus Christus aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids. Der König ist ganz klar der König, symbolisch der Löwe. Also der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah, das ist nun interessant, das haben wir alle schon gehört, als Johannes dann wirklich hinschaut, sieht er keinen Löwen, sondern sieht er etwas ganz anderes. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Er sieht also den Heiland. Oder er sieht das Lamm Gottes. Er sieht den Erlöser. Ein Lamm stehen wie geschlachtet, geopfert für unsere Sünden. Es hatte sieben Hörner. Und das ist nun wieder dieses, was zusammengehört. Heiland, Herr und König. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Also Lamm, haben wir gesagt, Heiland. Löwe, haben wir gesagt, König, Herr und König. Aber da stehen noch mehr Dinge. Da heißt es, es hatte sieben Hörner. Die Bibel legt die Bibel aus. Was hat der Herr Jesus gesagt zu seinen Jüngern, bevor er gen den Himmel fuhr? Was hat er zu ihnen gesagt? Unter anderem hat er zu ihnen gesagt, heißt es, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sind die sieben Hörner. Das ist Macht, und zwar alle Macht. Sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Ja? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sind also die sieben Hörner. Dann die sieben Augen. Das heißt, er sieht und weiß alles. Ich weiß nicht und wir wissen nicht, die wir hier vorne stehen und euch ein Wort verkündigen, eine Botschaft weitergeben. Wir wissen nicht, wie es in euren Herzen bestellt ist. Wir wissen nicht, wie ihr hergekommen seid. Wir wissen nicht, was euch beschäftigt, was euch bewegt, was euch bedrückt, was eure Not ist, eure Fragen, eure Zweifel. Der Jesus weiß und sieht alles. Alles, auch in deinem Leben, auch in meinem Leben, in unser aller Leben. Und dann noch etwas, dann heißt es noch, die sieben Geister Gottes. Ich habe ja gesagt, die Schrift legt die Schrift aus. Das finden wir in Jesaja 11, Vers 2. Da wird ja der zukünftige Messias beschrieben. Und da heißt es von dem zukünftigen Messias, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Erstens, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Fülle des Heiligen Geistes, also der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, ach, die wir so sehr brauchen, des Verstandes, des Verstehens, der Geist des Rates, wir haben einen wunderbaren Ratgeber, unseren Herrn Jesus Christus, der Stärke, der Macht, alle Macht, der Geist der Erkenntnis, er durchschaut und sieht alles und der Furcht des Herrn. Das heißt es von dem zukünftigen Messias und so sehen wir ihn auch im Himmel, als das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Weil das so schwer zu begreifen ist, auf der einen Seite das Lamm Auf der anderen Seite Löwen, völliger Gegensatz. Oder wo gibt es das? Ein lebendiges Lamm und ein lebendiger Löwe. Und doch, der Jesus ist unser Heiland, unser Herr und König. Das ist er. Und deshalb sprechen die jüdischen Theologen von zwei verschiedenen Personen. Sie sprechen von dem Messias ben Josef, das ist das Lamm, ja, diese Linie in Schwachheit, und dem Messias ben David aus dem Hause Davids, das ist der König, der zukünftige König. Sie sprechen also von zwei verschiedenen Messiasen, von zwei verschiedenen Personen. Aber die Bibel, die redet von einer Person, Jesus Christus, dein Heiland, Herr und König. Nun, wir leben noch wirklich in einer interessanten Zeit. Wir leben jetzt schon fast 2000 Jahre in der Zeit, wo über jedem Tag steht, Tag des Heils. Wir leben in der Gemeindezeit, wir leben in der Zeit der Gnade. Und da habe ich eine interessante zwei Verse gefunden im Hebräerbrief, die von dieser Zeit reden. Weil so manche, gerade in der charismatischen Bewegung, die verwechseln die Heilszeiten. Die sagen und meinen, und so leben sie, dass es jetzt die Zeit des Reiches sei. Jetzt die Zeit der Wunder, der Zeichen und so weiter. Aber die Bibel redet eigentlich von falschen Propheten, die falsche Wunder tun. Man muss sehr aufpassen. Aber jetzt will ich euch diese beiden Verse lesen. Da heißt es, du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Den Herrn Jesus auf Erden, ja. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Das haben wir auch gehört in diesem Philipper 2, da in der Einleitung. Jetzt kommt aber ein interessanter Satz, den müssen wir uns gut merken, der hilft uns. Wenn wir manchmal Zweifel haben, wenn wir Fragen haben, ja, warum bin ich so krank, warum bin ich so angefochten, warum keine Änderung? Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Was heißt das ganz praktisch? Jetzt ist die Zeit des Glaubens. Was sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5? Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also nicht fühlen und erleben, sondern glauben. Sich klammern an die Schrift, sich klammern an den Herrn Jesus. Auch wenn unser äußerer Mensch verdirbt, wenn wir die schlimmsten Dinge vielleicht erfahren und durchgeführt werden. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Jetzt noch nicht, aber es wird kommen. Darüber werden wir nachher noch etwas reden. Also unser Weg als Gemeinde Jesu, als Gläubige, als Christen, geht durch viel Schwachheit. Haben wir ja auch in der eigenen Familie erlebt. Was haben wir gefleht und was flehen wir immer noch für Matthias, seine Susi, für unsere Schwiegertochter? Und er hat bis jetzt noch nichts getan. Es ging ihr eigentlich im Grunde genommen, muss ich sagen, genauso wie einem Ungläubigen. Jetzt mal rein die medizinische, also Achtung, ich will nicht hier etwas Falsches sagen und nicht falsch verstanden werden. Aber da geschah kein Wunder, kein Eingreifen, keine Heilung, aber natürlich ein großer Unterschied zu den Ungläubigen, das will ich doch auch sagen. Danke auch euch für alle Gebete für sie. Aber das passt hier hin. Unser Weg geht durch viel Schwachheit. So manche Brüder, die ich sehe und Schwestern, die älter geworden sind, noch mehr graue Haare und jetzt können sie nicht mehr richtig gehen oder können nicht mehr richtig hören, deswegen sitzen sie hier vorne. Ja, das ist damit gemeint. Unser Weg geht durch viel, viel Schwachheit. Viel Schwachheit. Und wir müssen weiter sagen, jetzt herrschen noch andere Herren in dieser Welt. Nicht der Jesus herrscht in Berlin oder in Bern oder in Washington. Nicht der Jesus. Andere Herren. Wo blieb denn das christliche Abendland? Das christliche Europa, die christliche USA, vielleicht ist sie wirklich in Anführungszeichen etwas christlich. Aber man spricht ja von einer nachchristlichen Zeit. Und ich habe euch da etwas mitgebracht aus Topic, das will ich euch jetzt einmal lesen. Das zeigt uns, dass wir wirklich in einer ganz anderen Zeit leben, als noch vor wenigen Jahren. Da heißt es, wie sehr der Sündenbegriff heute ganz zielgerichtet in das totale Gegenteil verdreht wird, zeigt beispielsweise das Marketingkonzept eines Speiseeisherstellers. Er wird im Sommer Eissorten auf den Markt bringen mit Bezeichnungen wie Neid, hört mal, Neid, Wollust, Habgier oder Rache. Das wäre vor Jahrzehnten noch undenkbar gewesen, sein Eis so zu nennen. Die Botschaft ist eindeutig. Biblische Sündeninhalte schlägt man quasi lecker runter, ja? Oder man verdient mit ihnen Geld. Dann heißt es ein bisschen später, Christen wird es zunehmend schwerer fallen, Menschen deutlich zu machen, dass beispielsweise Geiz laut Bibel eine schwere Sünde ist und kein Geiziger das Reich Gottes erben wird. 1. Korinther 6, Vers 10. Das ist so ein Beispiel, da könnte man natürlich jetzt viele anführen, es geht wirklich bergab, immer schneller. Und wir leben in einer nachchristlichen Zeit, ganz ohne Zweifel. Brüder, Schwestern, wenn das schon so ist und es in unserer Welt immer dunkler wird, umso mehr sind wir alle aufgerufen, jeder Einzelne, dass wir auf Gottes Vorhaben für unsere Zeit achten. Was ist denn Gottes Vorhaben für unsere Zeit? Wir haben es schon gesagt. Das ist der Bau und die Vollendung der Gemeinde Jesu. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange. Ich werde euch jetzt nacheinander drei Bis nennen. Da ist das erste. So lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Das ist das Bis der Gemeinde Jesu. Das ist übrigens die einzige Antwort, die wir geben können auf die Frage, wann wird die Entrückung stattfinden? Wann können wir diese Antwort geben? Ich weiß, das ist eine sehr vage Antwort, aber es ist eine biblische Antwort. Die wird stattfinden, wenn die Fülle, sobald die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Vielleicht der Letzte hier im Saal, vielleicht der letzte Indianer da irgendwo bei uns in Brasilien oder der letzte Afrikaner aus einem afrikanischen Stamm, der letzte Asiate da irgendwo erreicht endlich mit dem Wort Gottes, dass doch aus allen Sprachen, welche einmal vor Gott stehen und vor dem Lamm und ihm diese Anbetung darbringen. Bruder, Schwester, der du heute Morgen hier sitzt, lass dich mit hineinnehmen in dieses wunderbare Unternehmen, in dieses Vorhaben, in das Beste. Also bei uns in Portugiesisch, wir sagen Negocio, das ist eigentlich Geschäft. Ja, da wo im Deutschen steht, handelt, bis dass ich wiederkomme, steht in Portugiesisch Negociai, das heißt, das ist auch Handeln. Und das erinnert aber auch an Negocio, das ist ein Geschäft. Also wir sollen ja wirklich mit dem Wort Gottes handeln, den guten Samen säen, das Zeugnis ausrichten. Das Erste, was du tun kannst und was wir auch sicher größtenteils schon längst tun, möchte ich dazu wieder ermuntern, das ist die Fürbitte, das ist das Gebet für Brüder und Schwestern, die draußen an der Front stehen. Und hier ist ja auch die Heimatfront, wird ja für euch langsam schwieriger als für uns, denn ihr lebt in einem nachchristlichen Zeitalter. In Brasilien spricht man noch nicht vom nachchristlichen Zeitalter. Betet für Missionare, betet für die Projekte, betet für Einzelne mit Namen. Und dann, das wurde ja schon gesagt, es kann etwas eingelegt werden, wir können Opfer bringen, wir können persönlich Missionare unterstützen. Und natürlich auch unser Zeugnis ist gefragt. Unser Zeugnis. Es ist manchmal gar nicht so schwierig. Als wir unterwegs waren, man sollte sich das viel mehr schenken lassen. Ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein Spezialist. Ich weiß, unser Bruder Walter Dürth, von dem kann man etwas lernen. Der im Nu ist der mit jemandem im Gespräch. Aber es ist mir wenigstens einmal jetzt wieder geglückt, als wir unterwegs waren von Erfurt nach München. Vielen Dank für eure Gebete, wenn ihr da auch dran gedacht habt. Da auf so einem Rastplatz sah ich ein Ehepaar Banane essen und das war für mich der Anknüpfungspunkt. Da habe ich gesagt, ich komme aus dem Bananenland. Wir kommen aus dem Bananen, wo die friesischen Bananen sind. Und schon waren wir im Gespräch. Die Frau hat gesagt, es ist jetzt interessant, die Frau hat postwendend gesagt, sie würde zu einem Seelsorgekurs fahren. Weil auf unserem Auto steht ja drauf, Mitternachtsruf, hat sie gedacht. Da sind auch so fromme Christen da. Und wir kamen ins Gespräch, wir konnten ein paar Schriften geben. Ich will euch damit Mut machen. Vielleicht könnt ihr nicht bei Bananen anknüpfen, so leichter wie ich, aber ihr könnt vielleicht bei was anderem anknüpfen. Geben wir Zeugnis. Meine Frau und ich bewegen schon Jahre, ist das immer wieder so eines unserer Lieblingsworte oder unsere Losung, könnte man vielleicht auch sagen. Die steht in Matthäus 6, 33, das ist ein bekanntes Wort. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dieses zuerst, Paulus hat an die Kolosser geschrieben, trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und doch so leicht kehren wir die Dinge um, die Prioritäten. Trachten wir nicht nach dem, was droben ist, trachten wir nicht nach dem Reiche Gottes. Nehmen wir das doch heute mit, dieses Trachten zuerst, sich hineinnehmen lassen in das Geschäft des Herrn, in das Unternehmen Gottes, Mission, Weltevangelisation. Und jetzt möchte ich ein zweites Bis euch nennen. Also das erste betrifft die Gemeinde Jesus. Solange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Das Bis für Israel, Das finden wir in dem Matthäusevangelium, Kapitel 23. Dort weint der Herr Jesus über Jerusalem. Er weint, weil sie damals nicht erkannt haben, den Gott ihnen geschickt hat. Aber dann sagt er ihnen ein interessantes Biss, das können wir uns gut merken. Denn ich sage euch, sagt er ihnen, den Einwohnern von Jerusalem, den Juden, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, was denn? Gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Sie haben das damals gesprochen zuerst, aber dann haben sie wieder gerufen, kreuzig ihn. Und jetzt sagt der Jesus, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. Das gilt Israel. Und ich habe eine schöne Meldung gefunden in Idea Spektrum. Und da habe ich gelesen, in Israel gibt es immer mehr jüdische Gemeinden, deren Mitglieder an Jesus Christus als den Messias der Juden glauben. Die Zahl der messianischen Gemeinden hat sich in den vergangenen 20 Jahren, hört gut zu, auf rund 100 verzehnfacht. Die Mitgliederzahl stieg von 300 auf mehr als 6000. Dies berichtete der Vorsitzende des israelischen Evangelisationskomitees. Und dann hat er noch gesagt, und das ist interessant, er verglich, dieser Bruder, der es wissen muss, der aus Israel, da in Israel ja lebt, die wachsende Bewegung mit einer Auferstehung von den Toten. Da werden wir doch hellhörig. Auferstehung von den Toten. Was wird es einmal sein, wenn dann sich Hesekiel 37 völlig erfüllt, wenn sie alle sich zum Herrn wenden und ein ganzes Volk an einem Tag wiedergeboren wird? Das wird wunderbar sein. Aber vorher findet was statt? Unsere Heimholung, unsere Entrückung. Aber ich möchte euch jetzt noch ein anderes Zeichen daran erinnern. Es gibt ja viele Zeichen. Aber ein Zeichen, das ist doch sehr typisch für Israel und die Nationen und zeigt uns, wo wir uns befinden, in welchem Zeitabschnitt. Sehr nahe bei der Entrückung, ganz ohne Zweifel, sehr nahe. Weshalb? Das sind diese weltweiten Friedensdemonstrationen. Also das war erstaunlich, selbst bei uns in Porto Alegre haben wir das gemerkt. Wir sind ja doch eine Provinzstadt, im Blick auf Brasilien gibt es viel größere Städte. Wir haben ja bloß 1,5 Millionen Menschen, aber das ist nicht viel in Brasilien. Es gibt viel größere Städte. Aber eines Tages ging es los und es ging dann mehrere Tage, das war wie so eine Epidemie. Da sind die Autofahrer herumgefahren mit Fähnchen, auf den Fähnchen stand PAZ, PAS. Wer hier Spanisch kennt, ja, der weiß jetzt, was das heißt. Friede. Friede in Portugiesisch und Spanisch. Paz. Sind sie herumgefahren mit diesen Fähnchen. Also sie haben alle irgendwie demonstriert für den Frieden. Haben sich eingesetzt für den Frieden. Dann habe ich auch in der Idea, gelesen, von diesem Weltfriedenstag der Buddhisten mit Dalai Lama da in Österreich. Ich glaube, es war in Wien. Friedensdemonstrationen. Und jetzt möchte ich euch etwas aus dem Mitternachtsruf lesen. Wenn ihr es schon gelesen habt, das macht nichts. Aber da steht etwas ganz Wichtiges. Da heißt es in diesem Artikel von diesem Bruder, Michael Urban, da heißt es unter anderem, die Endzeit wird gekennzeichnet sein durch eine riesige Friedensbewegung. Ja, hat die nicht schon längst begonnen? Die letztendlich zur Vereinigung aller Menschen zu einer Menschheitsfamilie führen soll. Noch nie haben weltweit so viele Menschen gegen einen Krieg protestiert wie während der Irak-Krise. Also wir sehen immer die Nachrichten. Und dann haben wir gesehen, von irgendwelchen Ländern der Welt Friedensdemonstrationen. Da europäische Länder, asiatische Länder, Korea oder was es war. Alle haben sie gegen den Irak-Krieg protestiert. Noch nie haben weltweit so viele Menschen gegen einen Krieg protestiert wie während der Irak-Krise. Noch nie haben vor allem kirchliche Würdenträger sich so vehement gegen einen Krieg ausgesprochen. Noch nie gab ist eine so einheitliche weltweite Front gegen Amerika und England wie anlässlich des Irak-Problems. Ja, das Problem ist weitgehend vorbei, aber die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht nach Sicherheit. Und was sagt die Bibel? Als ich in die Bibelschule ging, dann hat man mir gesagt, und das habe ich damals noch nicht so in der ganzen Tragweite begriffen, da hat man uns gesagt, man soll die Bibel lesen, die Bibel in der einen Hand und die Zeitung in der anderen Hand. Und das ist auch wirklich wahr. Da heißt es nämlich in der Bibel, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen werden, müssen wir hinhören, was sagen sie? Friede und Sicherheit, Dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Wann? Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit. Vielleicht sagt bald die ganze Welt Friede und Sicherheit. Daraufhin wird gearbeitet, das ist gar keine Frage. Daraufhin, auf dieses Ziel hin. Und dann heißt es aber hier, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Jetzt leben wir noch am Tag des Heils, Tag der Gnade. Wir können jedem Menschen, dem wir begegnen, sagen, Gott liebt dich. Gott will dir vergeben. Gott will dir in Jesus Christus das ewige Leben geben. Gott will dir das neue Leben schenken. Gott will dich erneuern. Gott will dich zu seinem Kind machen. Können wir jedem sagen. Das können wir sagen einem Adolf Hitler, wenn er noch leben würde. Können wir jedem sagen, dem schlimmsten Verbrecher, Gott liebt dich. Aber dann, wenn der Tag des Herrn hereinbricht über diese Welt, dann kommt eine ganz, ganz andere Zeit. Deswegen glauben wir ja, dass wir vorher entrückt werden. Denn wir werden entrückt von dem zukünftigen Zorn, werden wir heimgeholt. Denn dann wird der Zorn des Lammes losbrechen über diese Welt. Was wir gar nicht begreifen, wie soll man das begreifen? Ein zorniges Lamm, das Lamm Gottes, das sanftmütige Lamm, das demütige Lamm, das sündlose Lamm. Aber in der Offenbarung steht, in Kapitel 6, Vers 16, spricht vom Zorn des Lammes. Dann werden diese sieben Siegelgerichte, dann werden die sieben Siegel gebrochen werden, dann werden diese sieben Posaunen gerichtet, dann werden als Höhepunkt die sieben Zornschalen über diese Erde, über die ganze Völkerwelt, über Israel entleert werden. Dann wird das geschehen. Und dann wird geschehen, was wir auch lesen im Alten Testament, in Psalm 2, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias, Jesus Christus. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, sagen sie. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, Zorn des Lammes. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken, Tag des Herrn. Dann geht es weiter, dass der Vater, dass Gott, der Ewige, seinen Sohn Jesus Christus einsetzt. Und dann geht es weiter, so seid nun verständig, ihr Könige, ein Aufruf, Aufforderung. Und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, ihr Politiker. Diene dem Herrn mit Furcht, küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Im Alten Testament finden wir nicht die Gemeinde Jesu, aber wir finden da die, die auf ihn trauen. Da dürfen wir dazugehören. Wohl allen, die auf ihn trauen. Und jetzt dürfen wir wissen, dass der Jesus wiederkommt. Wir warten auf ihn, der uns von dem zukünftigen Zorn heimholen wird. Vor dem zukünftigen Zorn. Wunderbar, unser Herr Jesus Christus. Und damit komme ich zum dritten Biss. Also das erste Biss betrifft die Gemeinde Jesu. Das zweite Biss trifft Israel. Sie werden ihn nicht sehen, bis sie sprechen. Gelobt sei der, da kommt. Jetzt kommt das Biss der Heiden, das Biss der Nationen. Das habe ich hier herausgeschrieben. Das finden wir in Lukas 21, 24. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und das wird sein, wenn der Jesus wiederkommt und diese Zeit der Heiden ablöst durch sein Reich. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Brüder, Schwestern, damals ritt der Herr Jesus auf dem Esel und vollbrachte unsere Erlösung. Er vollbrachte unsere Erlösung vollständig. Wir können das nur noch annehmen. Dann werden wir ein Volk fleißig zu guten Werken. Dann kommen die guten Werke. Aber erst kommen wir mit leeren Händen, empfangen die Vergebung, empfangen das Heil, empfangen das ewige Leben, empfangen Jesus Christus in unserem Leben. Ja, er kam auf dem Esel und vollbrachte unsere Erlösung. Jetzt komme ich zu dem Streitross. Denn in Zukunft wird der Herr Jesus sieht in Johannes, wenn er kommt, nicht auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd reiten. Und da wollen wir jetzt noch lesen aus der Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 19, da heißt es ab Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Kein König damals stritt, wenn er einen Streit zog, in eine Schlacht, in eine Auseinandersetzung, ritten sie nicht auf einem Esel, sondern ritten sie auf einem Ross, auf einem Pferd. Und hier, unser Jesus, siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. also ein Streitross. Er kommt zum Kampf. Allerdings ist es nicht ein Kampf wie heute, dass da Tage und Wochen geht. Ich werde euch gleich etwas davon lesen. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut gedrängt war. Merkt ihr den Unterschied zu damals, vor 2000 Jahren? Da hat er sein eigenes Blut vergossen. Jetzt vergießt er Blut. Jawohl. Ein Gewand, das mit Blut gedrängt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden ebenfalls. Angetan mit weißem, reinem Leinen. Nach meinem Verständnis gehören wir dazu. Denn etwas vorher liest man, dass die Braut Jesu Christi Hochzeit halten wird. Und sie wurde gekleidet mit reinem Leinen. Mit demselben Leinen. Ja, mit weißem, reinem Leinen. Außerdem, das ist doch unsere Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung? Einmal bei Christus zu sein, alle Zeit, für immer. Wo dann in Zukunft nach der Entrückung Jesus Christus ist, da ist auch sein Leib, da ist auch seine Gemeinde, da ist auch seine Braut. Wir gehören dann zu ihm. Angetan mit weißem Reinlein. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, Gericht, die Nationen. Und er wird sie regieren mit eisernem Stab. Er tritt die Kelder voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Jesus Christus, dein und mein, unser Heiland, Herr und König. Hier lesen wir es. Er trägt den Namen König aller Könige und Herr aller Herren. Eine wunderbare Beschreibung der zukünftigen Herrlichkeit, wenn der Jesus kommt in großer Kraft und Herrlichkeit, sagt Matthäus 24. Oder jetzt komme ich zu dem, was ich eben angedeutet habe, 2. Thessalonicher 2, 8 wird sich dann erfüllen. Da heißt es, und dann wird der Böse, der Antichrist, der wird ja dann versammelt sein. Falscher Prophet, der Antichrist, mit den aufsässigen, rebellischen aus den Nationen, mit deren Heere und Soldaten. Dann wird der Böse offenbart werden und ihn wird der Herr Jesus umbringen, nach Tagen Kampf, nein, nicht nach Tagen Kampf, auch nicht nach Wochen, ja. Ihn wird der Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen nie vergessen, von wem wird der Satan für 1000 Jahre gebunden? Von wem? Von einem Engel. Von einem Engel. Wird noch nicht mehr der Name genannt. Kann sein, dass er ein Erzengel ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das besorgt nicht der Jesus selbst, macht einen Engel. Welch eine Macht wird er offenbar? Welch eine Herrlichkeit wird er offenbar? Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Ihr wisst doch, wer die ersten Insasse der Hölle, der ewigen Verdammnis sein werden. Das wisst ihr doch. Die ersten beiden. Ja, das ist der Antichrist und der falsche Prophet. Selbst Satan kommt noch nicht gleich dran. Der bekommt noch mal 1000 Jahre. Aber er wird dann nachher genauso sündig sein, genauso rebellisch, wie er vor den 1000 Jahren war. So wird es sein. Und ich habe bei Adolf Pohl gelesen, hat es ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber es ist doch eine tiefe Wahrheit, ein Theologe. Der hat gesagt, Jesus Christus besitzt vom Vater her schon zu Recht die ganze Welt. Ja, mir ist gegeben alle Gewalt, daran denkt er. Und der, der Recht hat, bekommt auch Recht durch alle Wesen und vor aller Welt. Das ist der Sinn der Parousie. Der Sinn der Rückkehr, der Wiederkunft, der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und ich lese euch nochmal die zwei Verse, die wir vorher durch unseren Bruder Hans-Jörg Wieler gehört haben. Dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, aller, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen. Das ist Zukunft, nicht jetzt. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um die Ehre Gottes, dass wir gehorsame Kinder Gottes sind. Es geht um die Ehre Gottes, dass wir uns beteiligen an der Weltmission, indem wir beten, indem wir geben, indem wir Zeugnis geben. Da geht es um die Ehre Gottes. Und so kehre ich zurück zu uns jetzt, heute Morgen, um uns noch etwas mitzugeben. Für den Alltag, für heute noch, für morgen, für unseren Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Der Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, so kennen wir ihn, Heiland, und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir heute Morgen hier sitzen und sind voller Unruhe, voller Sorgen, dann liegt es daran, dass wir noch nicht gelernt haben, diesen Schritt noch nicht getan haben, uns mit unter das Joch Jesu zu beugen, uns mit hineinnehmen zu lassen in sein Leben, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, ihn unsere Sünden vergeben zu lassen. Jede Sündenlast, jede Sorgenlast dürfen wir zu Jesus bringen. Wollen wir das tun, ganz neu, gerade heute Morgen? Und das alles, wir lernen, wir sind bei ihm in der Schule, bis zum letzten Augenblick unseres Lebens geht diese Jüngerschule und bis zum herrlichen Ziel. 1. Timotheus 6, 14 bis 16 beschreibt Paulus das herrliche Ziel. Da schreibt er dem Timotheus, und das gilt uns allen, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich lese in der Bibel Gebot halten, dann denke ich immer so ein bisschen moralisch. Aber das war überhaupt nicht moralisch. Was war denn das Gebot? Der Jesus hat gesagt, bleibe in mir. Oder lieben, Jesus lieben, den Nächsten lieben. Das ist kein Gebot. Die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unser Herz. Also daran festhalten an dieser lebendigen Hoffnung, festhalten an Maranatha, Jesus kommt bald, das ist das Gebot. Und da geht es weiter, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, die sieben Hörner, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. So wie wir sind, können wir ihn auch nicht sehen. Fleisch und Blut werden ihn nicht sehen. Deswegen warten wir ja auf unsere Verwandlung. Was wäre das schön? Gerade unsere alten Brüder und Schwestern, die ja jetzt dem Heimgang näher gekommen sind. Wie schön, Paulus hat diese Sehnsucht gehabt, nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden. Verwandelt. Gerade diesen schwachen Leib abzulegen. Welch eine wunderbare Hoffnung. In den Losungen las ich kürzlich, das ist ein Liedervers, vielleicht manche ältere Geschwister kennen das Lied noch. Rühmte wohl ein Volk des Herrn seines Königs sich nicht gern? Welch ein Reich ist seinem Reich, welch ein König unserem gleich? Das wollen wir mitnehmen. Welch ein Reich, welch ein König, welch ein Heiland, welch ein Herr. Ja, wenn wir glauben, dass er bald kommt, dann sollte das doch ganz konkrete, ganz praktische Folgen haben in unserem Leben. Wenn der Herr Jesus vielleicht schon vor Jahrzehnten einmal in unserem Leben Einzug gehalten hat, hat er dann auch den Thron in unserem Leben einnehmen können, in unserem Herzen? Das ist wichtig. Jedenfalls, ich muss mich da immer wieder prüfen. Denn er will eben nicht nur unser Heiland sein, bei dem wir siebenmal siebzigmal dürfen wir unsere Sünden ihm bekennen. Er vergibt uns. Aber er will doch auch unser König sein, unser Herr. Er will unser Leben führen, er will das Sagen haben, wie wir im Neuen Deutsch sagen. Er will das Sagen haben. Oder im Bibellesezettel, wir lesen den Eidlinger Bibellesezettel schon viele Jahre mit großem Gewinn, vielleicht sind einige unter uns, die den kennen, da haben wir gefunden, da wird dem Herrn Jesus in den Mund gelegt, und das ist aber sehr richtig, wenn sie mir ergeben sind, werde ich mit ihnen zusammen das Größte in der Zeit für die Ewigkeit bewegen. Das ist eine Auslegung zu Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wenn sie mir ergeben sind, immer wieder neu dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Das ist so wichtig. Bruder, Schwester, befindest du dich in der ersten Liebe ihm gegenüber? Oder muss der Jesus traurig sagen, wenn sonst noch vieles stimmt, du bist immer noch hier in der Zionshalle, gehst immer noch in die Gebetsstunde, du bist immer noch ein Mitarbeiter im Reich Gottes und doch, ist da diese brennende Liebe, dieses brennende Herz, brannte nicht unser Herz? Oh, das ist auch mein Sehnen, wenn ich die Bibel lese, dass wieder ganz neu da brennt und zur Hingabe führt. Das sagt, Herr Jesu, sei und bleibe du mein Heiland, mein König und mein Herr. Und wir das heute Morgen neu einfach ihm sagen, ja sagen, hier bin ich, ihm alles, was hindert, nennen, mit Namen nennen, ihn unseren Heiland sein lassen, unseren Herrn und unseren König. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Dieter Steiger mit dem Thema Jesus Christus, dein Heiland, Herr und König. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!